Willkommen zum Snoxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Ja Leute, willkommen zur nächsten Folge unseres Snoxalting Podcast. Lange hat es gedauert, Dustin, dass wir uns mal hinsetzen und den Podcast endlich aufnehmen. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt zustande kommt. Wir kennen uns ja jetzt echt schon ein paar Jährchen. Und ich bin gespannt auf den Podcast, so über deine Geschichte. So richtig haben wir auch noch nie gesprochen. Ich habe es immer nur in Facebook-Ads gesehen, etc. Daher, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass das heute klappt.
Ja, mega. Ganz lieben Dank, Johannes. Ja, freut mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen was zu erzählen. Muss ich dir mal alles ganz in Ruhe erzählen, wie das eigentlich, oder euch, auch den Hörern natürlich, wie das alles so gekommen ist. Also sehr geil, freut mich.
Bevor wir zu deiner Story kommen, vielleicht so eine Story, wie wir beide uns kennengelernt haben. Weißt genau. Du noch, in welchem Jahr das war?
Ich weiß noch, 2017 im, wie heißt das, irgendwie Design Offices Berlin oder nee, wie heißt das noch, das andere, nicht Design Offices, egal, auf jeden Fall.
Das ist so wie so WeWork, gell, nur einen anderen Verleger, oder das ist so ein großes Coworking Space oder irgend sowas in die Richtung.
Ja, genau, so ein großes Coworking am Gendarmenmarkt irgendwie, und Amazon hatte alle Startups eingeladen oder alle spannenden deutschen Startups, und es war ein mega geiles Event. Ich habe da unglaublich viele coole Leute kennengelernt, unter anderem dich. Wir haben dann irgendwie da draußen davor mit dem Deutschland-Key-Account irgendwie gelabert und dann irgendwie rausgefunden, dass wir total ähnliche Sachen machen. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Habe ich dich im Handy eingespeichert gehabt unter Johannes Snox, und dann irgendwie anderthalb Jahre später hatte ich dann natürlich euch die ganze Zeit verfolgt und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, du hast die Nummer noch von dem, wie geil. Muss ich unbedingt mal anrufen und dann oder eine WhatsApp schreiben. Und dann habe ich dir geschrieben. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen. Wegen OMR wart ihr irgendwie da. Und haben Burger gegessen, ne?
Stimmt. Ich.
Ja, mit Felix, genau. Mit Felix haben wir Burger gegessen. Das war auf jeden Fall sehr cool, genau.
Stimmt, in so einer abgefuckten Kneipe, das weiß ich noch, sind wir abends angekommen oder so, und dann haben wir da noch Burger gegessen, und die Tage danach haben wir uns noch mit anderen getroffen und haben so ein kleines Startup-Meetup gemacht in dem ganz kleinen Sinne. Also irgendwie, stimmt, wie sich da unsere Wege gekreuzt haben und wie wir uns auch irgendwie nicht aus dem Auge verloren haben. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu deiner Story. Wie ist, also Sternglas vorweg, um die Hörer da mitzunehmen, ist im Endeffekt eine Uhrenmarke im Bauhausstil. Was ist der Bauhausstil? Kannst du das für die Zuhörer beschreiben?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist ein Architekturstil aus den 20er Jahren, also 100 Jahre alt. Und was mega cool am Bauhaus ist, ist, also die Häuser, die damals entstanden sind, also es ist vor allen Dingen Architektur, eben die Gebäude, die damals gebaut wurden, entwickelt wurden, die sehen immer noch heute, 100 Jahre später, super modern aus. Also die haben quasi dieses super modern, dieses geradlinige, große Fenster, klare Linien, das haben die quasi entwickelt in den 20er Jahren, wo eigentlich noch gefühlt halbes Mittelalter so ein bisschen war. Das war halt Bauhausdesign, vor allen Dingen Architektur. Und dann hat sich das auch auf Möbel wurden da auch Möbel entwickelt und dann eben auch später auch Uhren. Also die haben quasi mit Gebäuden gestartet, mit Architektur, und sind dann in alle Bereiche eigentlich reingegangen. Und die Sachen, wenn man die sieht, so im Museum oder so, 100 Jahre alt, so ein Stuhl, das sieht top modern aus. Oder auch krass, so ein Rechnungslayout sieht aus wie, als wäre das von einem modernen Designer letztes Jahr designt worden, ist aber schon 100 Jahre alt. Also genau, und das hat einfach uns inspiriert oder mich inspiriert, diese Uhren zu machen.
Krass. Gibt es da eine krasse Marke, die quasi diesen Bauhausstil oder einen Architekten, der das ins Leben gerufen hat, oder ist es eher so, ich kenne mich da null aus, eher so eine Epoche, die es halt bis jetzt irgendwie, oder eine Nische, keine Ahnung, wie man das nennt, die sich bis heute dann durchzieht?
Ja, genau, also es gibt so ein paar traditionelle Marken noch aus der Zeit, Aber dann vor allen Dingen in den 50er, 60er Jahren hat sich dann dieser Stil mit den Uhren, den wir auch so pflegen, der hat sich da so ein bisschen entwickelt und dann haben das in der Zeit echt alle so gemacht, so in diese Bauhausrichtung. Und ja genau, dann ist das so in den 70er, 80ern hat sich der Stil dann wieder geändert und genau. Und jetzt kommt das natürlich wieder so ein bisschen.
Wie kommt jemand wie du drauf, irgendwie daraus dann das Ganze auch wieder aufzugreifen und dadurch irgendwie ein Startup zu gründen und Uhren zu machen? Bist du selber ein super Architektur-Fan oder hast du was ursprünglich in die Sache studiert? Weil eine Sache, die ich jetzt von außen auf jeden Fall bei Sternklass beobachten kann, ihr seid ja sehr, in sehr positiven Sinne, obsessed mit diesem Bauhausstil. Also alles sieht bei euch irgendwie geil aus, alles hat einen super klaren Look. Ist das so deine DNA und kommst du irgendwie aus einer architektonischen Richtung?
Eigentlich, also wie bin ich zu den Uhren gekommen? Also erstmal diese Freude an geilem Design und dass alles so gut gestaltet ist, das kommt einfach daher, dass ich einfach selber mega Design-Fan bin und auch, dass ich vor Sternglass 8 Jahre lang als Webdesigner gearbeitet habe. Also vielleicht nochmal die Story von Anfang an. So mit 16 habe ich gemerkt, hey, ich will irgendwie ein bisschen nebenher arbeiten und habe angefangen, irgendwie alle möglichen Jobs zu machen, also Apothekendienst und Flyer verteilen, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ey, irgendwie, es gibt Leute, die verkaufen Webseiten für Preise, zu denen ich als Apothekendienst irgendwie, keine Ahnung, einmal um die Welt fahren müsste. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, das kann ich doch auch. Und vielleicht ist das so ein bisschen mein Vorteil, weil die meisten Leute sind ja eher so schüchtern und sagen, oh nee, ich traue mich das nicht, das zu machen. Aber ich bin einfach hingegangen zu Firmen und habe denen einfach gesagt, hey, ich kann euch eine Website bauen, obwohl ich es noch gar nicht wirklich konnte. Ich habe dann auch irgendwann einen Auftrag für Flash-Banner gekriegt, also für Werbebanner. Das muss so 2007 oder 2008 gewesen sein. Und ich wusste nichts davon. Aber ich habe gesagt, ich mache das, irgendwie 500 € dafür genommen und habe Flashbanner gebaut, habe mir das in irgendein Programm runtergeladen und habe das so lange gemacht, bis es halt geklappt hat, weil wenn ich vorher für, ich weiß nicht, damals habe ich glaube ich auch noch mal für 5 € Stundenlohn gearbeitet irgendwie, wenn ich das halt hochgerechnet habe, dann hätte ich da wochenlang dran verbringen können. Ja, und dann habe ich halt angefangen, Webseiten zu bauen für alle möglichen kleinen Unternehmen, unter anderem für eine Uhrmacherfirma und weil ich damals auch noch einen Nebenjob hatte, dann bei einer Uhrenfirma, weil bei mir damals, wo ich aufgewachsen bin in Münster, gab es eine Uhrenmanufaktur und bei denen habe ich dann einen Schülerjob gekriegt und habe so halt so die Drecksarbeit gemacht. Ich habe so unten im Keller musste ich so Akten sortieren und ich habe Uhren verpackt und alles Mögliche und fand aber dieses Uhrenthema halt ultra geil, weil ich die Uhren halt unfassbar schön fand. Die waren halt sehr teuer. Das war damals auch schon mein Problem. Ich habe dann natürlich irgendwie über Wege eine günstig bekommen. Auf jeden Fall gab es da halt noch so einen Uhrmacher, der da für den irgendwie zugearbeitet hat. Für den habe ich dann eine Website gemacht. Und dann hat sich das irgendwie entwickelt und ich habe für alle möglichen Leute Websites gemacht.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Da war ich 17, da habe ich angefangen.
Geil, und, ey.
Ja, mega. Und ich durfte ja noch nicht mal da ein Gewerbe betreiben, weil das darf man erst ab 18. Das heißt, ich habe dann die Rechnungen alle aufgeschoben bis zu meinem 18. Geburtstag. Weil ich glaube, nicht bis zu meinem 18. Geburtstag. Ich glaube, ich bin einen Monat später zum Gewerbeamt gegangen, habe ein Gewerbe angemeldet mit 18 und habe dann meine Rechnungen geschrieben erst.
Weißt du noch, wie viel das dann war? Weil dann kam ja alles auf einmal. Das war ja dann, du hattest zweimal Geburtstag, einmal zum 18. und dann nochmal einen Monat später, weil die ganzen Rechnungen reinkamen.
Ja, stimmt. Ich glaube, es war gar nicht so viel. Ich glaube, es waren irgendwie 800 € oder so. Aber das war für mich damals natürlich unfassbar viel Geld. Also erstmal war es da 2007 oder 2008 oder so. Und 800 € waren da für mich damals eine Menge Holz.
Total.
Ja, genau. Dann habe ich halt da angefangen, also da habe ich halt die Webseiten gemacht. Und dann habe ich aber auch für diese Uhrenfirma, irgendwann habe ich halt dann richtig krass, habe ich es dann geschafft, die als Kunden zu gewinnen für meine Webagentur. Da war ich 20. Bin ich, glaube ich, wirklich gerade 20 geworden und hatte dann halt einen riesen Auftrag für die ganze Website zu machen. Und den habe ich auch, sagen wir mal so, der war auch ein bisschen zu groß für mich. Ich habe nicht so top abgeliefert, muss ich sagen. aber die benutzen das System noch bis heute, was ich aufgesetzt habe. Und das haben die damals für echt einen günstigen Preis gekriegt. Das hätte also am Markt viel mehr gekostet. Auf jeden Fall habe ich es dann irgendwie geschafft, die als Kunden zu gewinnen für meine Web-Geschichten. Und habe dann.
Warst du dann also schon selbstständig? Also warst du die ganze Zeit von 18 dann bis 20 oder wie auch die ganze Zeit selbstständig, Ein-Mann-Webagentur?
Ja, genau. Ich war Ein-Mann-Webagentur von, als ich 17 war, bis ich 26 war. Mit 26 habe ich dann Sternglas gegründet. Und damit habe ich auch mein Studium komplett finanziert. Also ich habe nie Geld von meinen Eltern oder so bekommen, sondern ich habe mein Studium komplett selbst bezahlt. Ich habe dann mit 21 angefangen zu studieren. Ich habe auch nebenher noch, während ich Zivi, ich musste noch Zivildienst machen, habe ich auch die ganze Zeit Webseiten gemacht. Bin ich vom Zivildienst nach Hause gekommen, habe eine Stunde geschlafen und habe mich dann an den Computer gesetzt und bis 22 Uhr Webseiten gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann, das war so, da war ich so 21, habe ich für die Uhrenfirma gearbeitet, halt dann deren Website immer weiterentwickelt und neue Features einprogrammiert. Und dann habe ich halt irgendwann so gecheckt, hey, irgendwie so Designer-Uhren, die gibt es gar nicht für zu so einem bezahlbaren Preis. Dabei könnte man das easy machen. Es gab halt damals nur so Mega-Brecher, irgendwie Ice-Watches, total bunt und total abgedreht. Und die Uhrenfirma, bei der ich gearbeitet habe, die hatten halt mega schöne Designs, aber die Uhren kosteten halt damals schon ein Tausender. Und dann habe ich halt gedacht, ey, das muss irgendwie günstiger gehen. Es muss auch schöne Uhren für einen bezahlbaren Preis geben. Und dann habe ich im Prinzip angefangen, an der Idee zu arbeiten. Da war ich ungefähr 21, 22. Und dann habe ich halt angefangen, Illustrator zu lernen, weil ich hatte ja immer mehr die Sachen dann irgendwie, musste ich mir die ja selber beibringen. Und habe halt den Chef von der Uhrenfirma immer gefragt, hey, wie läuft denn das, wie mache ich denn dies, wie baue ich ein Zifferblatt und so weiter. Und habe mich da richtig tief reingefuchst. Und habe aber dann, stand mir so mein Perfektionismus halt im Weg. Ich war halt, bin halt so ein kleiner Design-Nerd und wollte halt das perfekte Design machen. Das habe ich halt nicht geschafft. Und dann habe ich einfach wieder aufgegeben und dann immer wieder angefangen und aufgegeben und angefangen und aufgegeben. Und 2016, Ende 2015, habe ich mich dann eigentlich selbst schon fast ein bisschen dafür gehasst, dass ich halt immer so die Sachen nicht durchziehe, die ich mir halt vornehme. Das hat mich richtig geärgert. Ich habe gedacht, Digga, zieh die Scheiße einfach durch, wenn du es dir vornimmst. Weil ich hatte auch allen Leuten davon erzählt, ich baue eine Uhrenfirma, ich baue die geilsten Uhren der Welt bald und so weiter. Und ich habe natürlich alle gefragt, so, hä, ja, wann kommt denn jetzt mal deine Uhr? Ne? Wo ist denn das jetzt? Ja, kriegt er doch eh nicht hin und so weiter. Ne? Und 2016 habe ich dann wirklich, habe ich es dann wirklich einfach durchgezogen und habe da das erste Muster produzieren lassen. Und bin dann auch 2016 war dann Kickstarter-Kampagne und da haben wir dann oder habe ich dann 16.000 reingeholt und Finanzierung kann man auch noch sagen, habe ich ganz viel darüber gemacht, dass ich natürlich als Webdesigner immer meine Aufträge, also ich war Einzelunternehmen und habe natürlich Aufträge gekriegt und habe das Geld daraus quasi direkt in Ware eingesetzt und hatte so dann auch das Startkapital dazu für zusammen. Also das habe ich eigentlich quasi durch meine Webdesigner-Zeit quasi angespart dann.
Würdest du sagen, es war wirklich diese Abgefucktheit auf sich selber am Ende des Tages, die dich dann dir so den letzten Kick gegeben haben, weil zwischen 21, wo du die erste Uhr designt hast, bis dann 26, also wirklich gestartet hast, da sind ja 5 Jahre vergangen. Das ist ja in der heutigen Zeitrechnung, ist es ja wahnsinnig lange Zeit. Wie schaust du jetzt so rückblickend auf die Zeit, wo du sagst, so ärgerst du dich über das Ganze oder sagst du, ey, der 21-Jährige, das, den war einfach noch nicht so weit. Der hat halt noch seine Webseiten gemacht. Der hat einfach noch so vom Kopf oder keine Ahnung wie, hat einfach seine Zeit gebraucht. Oder würdest du dir jetzt schon wünschen, hätte ich mal 5 Jahre früher angefangen?
Ich würde mir, glaube ich, heute schon wünschen, dass ich 5 Jahre früher angefangen habe, weil was ist nämlich passiert in der Zeit, als ich quasi rumgeeiert bin, da ist Daniel Wellington, du kennst ja auch die Marke, ne, DW, und die sind mit einem super einfachen, simplen Design an den Markt gekommen. Die sind, glaube ich, 2013 gegründet und ich habe 2011 angefangen mit der Idee. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Die haben das mega gemacht. Ich ziehe davor meinen Hut, was sie für eine riesen, gigantische Marke aufgebaut haben mit Hailey Bieber und als Influencer und was weiß ich. Aber da muss natürlich auch sagen, man sagt ja immer auch, man bereut die Dinge, die man nicht getan hat oder die man nicht rechtzeitig getan hat. Wäre ich 2011 gestartet, hätte ich noch alle möglichen anderen Chancen gehabt. Facebook-Ads wären noch super günstig gewesen. Influencer-Marketing wäre ein Schnäppchen gewesen und alles Mögliche. Hätte Fahrradkette, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber was ich mir dabei immer denke, dass man, also wahrscheinlich hören ja auch viele Leute zu, die auch irgendwie gründen wollen oder sowas. Man ärgert sich hinterher mehr darüber, dass man es nicht getan hat, als dass man irgendwas getan hat und es vielleicht in den Sand gesetzt hat. Also man darf nie vergessen, ja, ich hatte diese Idee mit den minimalistischen Uhren, sag ich mal, vor Daniel Wellington vielleicht, ja. Aber ich habe es ja nicht umgesetzt. Pech gehabt, ne? Das ist, glaube ich, ein Learning und dass man halt vielleicht in der Zukunft nicht mehr so zögerlich sein sollte, wenn man eine gute Idee hat.
Hast du jetzt gemerkt in der Geschichte quasi danach oder auch in deinem jetzigen Unternehmertum, dass du oft an den Moment zurückdenkst und sagst so, ey, ich mache jetzt einfach mal und zögere halt nicht wie der 21-Jährige Dustin. Also hat dich das schon, merkst du, in deinem operativen Tagesgeschäft oder auch jetzt gerade bei strategischen Entscheidungen jetzt im Nachhinein schon sehr, sehr stark geprägt?
Ja, genau. Also es hat mich auf jeden Fall geprägt, aber es ist ja so mit Fehlern, man macht sie immer wieder. und man muss halt erstmal irgendwie klarkommen. Und es gibt auch jetzt immer noch Dinge, wo ich denke, hey, jetzt ist das mal eher gemacht. Bestimmte Uhren, Stile, die wir rausgebracht haben oder so. Und vielleicht ist man manchmal auch noch nicht reif dazu oder sowas. Aber es macht halt einfach Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich die, sage ich mal, die Opportunitätskosten. Wo könnte ich jetzt schon sein, wenn ich schon gestern angefangen hätte oder vor 3 Monaten und nicht erst heute anfange, ne? Irgendwie neue Produkte zu machen oder neue Marketingkanäle zu erschließen. Ihr seid ja schon mit TikTok ein bisschen weiter. Wir fangen damit jetzt auch an. Und dass man bei anderen Dingen vielleicht nicht erst 5 Jahre wartet, bis man startet.
Voll. Ey, ich muss sagen, und da vielleicht eine kurze Zwischenanekdote. Genau deswegen mache ich am Ende des Tages, muss ich sagen, auch den Podcast, weil es wieder das beste Beispiel. Dustin und ich kennen uns ja jetzt seit 2017, müsst ihr euch vorstellen. Und ich selbst höre jetzt die Geschichte zum ersten Mal so. Und wir hätten uns, glaube ich, niemals sonst hingesetzt bei einem Kaffee, bei einem Wein oder damals bei einem Burger und haben gesagt, Dustin, erzähl doch mal jetzt ganz in Ruhe, wie bist du eigentlich auf die Idee mit der Uhr gekommen? So? Und daher liebe ich einfach dieses Podcast-Format, weil man da auch mit Freunden, so wie wir das jetzt sind, einfach mal nochmal auf einer ganz anderen Ebene spricht. Deswegen richtig, richtig geil. Wie ist es dann weitergegangen? Hast ja auch einen, ich sag mal, ungewöhnlichen Weg gewählt. Hatten wir bisher so auch noch nicht im Podcast, und zwar mit einer Kickstarter-Kampagne zu launchen. Du hast es eben auch genannt, 16.000 Euro war das erste Umsatzvolumen, die du über diese Kickstarter-Kampagne gemacht hast. War es aus der Not heraus, weil du gesagt hast, hey, ich hatte einfach gar keine finanziellen Mittel, die ersten Uhren zu kaufen? Oder war das schon damals so ein Marketinggedanke? Weil so, wenn du über Kickstarter launchst, dann hast du so eine gewisse Präsenz und es ist in einer gewissen Richtung ja auch ein Gütesiegel, kann man sagen. Hey, eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne ist ja so ein bisschen auch so ein Proof of Concept. Das Produkt ist geil, das wird angenommen für einen selber, aber auch für die Kunden, wenn du sagen kannst, hey, das Produkt kam, ist hervorgegangen aus einer erfolgreichen Kampagne.
Ja, total. Auf jeden Fall. Also dieser Marketing-Aspekt, den darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben jetzt letztens eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Vielleicht hast du es mitbekommen.
Über 300.000, gell? Ich habe die Woche glücklicherweise gesehen. Krank. Glückwunsch.
Ja, danke, Mann. Ja, das ist auf jeden Fall echt krass gut gewesen. Also mega. Aber warum habe ich auf Kickstarter gestartet? Ganz einfach. Ich hatte ja so ein bisschen Startkapital über meine Webdesigner-Tätigkeit, aber ich wollte halt, ich hatte halt dann eine Uhr, ja, einen Prototypen von der Uhr, und ich wollte halt direkt starten. Ich wollte nicht schon wieder ewig warten, bis dann irgendwann da mal die Uhren fertig produziert sind. Und deswegen habe ich dann auf Kickstarter, das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache, dass man irgendwie so, wenn man noch gar nichts hat und nur einen Prototypen hat, dass man dann irgendwie starten kann. Und ich habe da gar nicht so groß Marketing-Effekte oder so. Ich habe natürlich gewusst, okay, Kickstarter 2016, das war dann noch ein richtiges Thema. Aber ich wollte halt einfach einen Kanal finden, wo ich die Idee möglichst schnell so an den Mann bringen kann. Und wo halt von vornherein klar ist, ey, hier bestellst du was vor, das ist noch nicht 100% perfekt, sondern das ist ein Startup und das ist noch was Neues. Und wurde halt, also für mich damals war das mega halt auch, das Geld war eine Riesenhilfe, was ich dann bekommen habe. Und dass ich dann da noch mehr produzieren konnte. Ja, genau, also das war eine richtig gute Sache.
Wie war es emotional für dich? So, du hast 5 Jahre Webagentur gemacht, dann hast du zum ersten Mal dein Produkt online gestellt auf eine Kickstarter-Kampagne und dann hast du da auf einmal 16.000 Euro irgendwie online stehen. Das muss doch auch für dich ein Achterbahn der Gefühle gewesen sein, so, was geht denn hier ab, weil 16.000 Euro sind verdammt viel Geld.
Ja, mega. Ey, das war so krass, weil ich habe ja jahrelang, also ich war die ganze Zeit Webdesigner und habe immer für andere die Produkte, ne, für die habe ich immer Webseiten gemacht, Online-Shops gemacht. Das war immer für andere. Und nie für mein eigenes Produkt. Und das war krass. Und auch weil ich ja so lange da rumgehampelt habe, bis ich es endlich gemacht habe. Und ich weiß noch, als ich diesen ersten Prototypen, das war August 2016, ja, in der Hand hatte, ey, das war so krankes Gefühl. Also ich habe an dem, als ich den in der Hand hatte, habe ich gesagt, ey, wenn das gar nichts wird, dann hat sich's alleine dafür schon gelohnt, dass ich das Ding da in der Hand liegen hatte. Es war so unglaublich hammergeiles Gefühl. Das hat alles entschädigt, was bis dahin an ja Misserfolg auch immer im Weg stand. Und mega unglaublich. Deswegen kann ich auch nur jedem sagen, der irgendwie den Traum hat, sowas zu machen oder so, es unbedingt durchzuziehen, weil es gibt einem auch einfach so viel gutes Gefühl und auch Selbstvertrauen. Und dann habe ich, wie gesagt, bin ich auf Kickstarter damit gegangen und dann kamen die 16.000 rein und dann habe ich mich auch mega krass gefreut. Und dann habe ich ja weitergemacht. Ich habe dann, Kickstarter war dann zu Ende, Anfang November. Und dann kam das Weihnachtsgeschäft und dann habe ich auch noch mal echt gut Umsatz gemacht. Habe ich auch Facebook-Ads gemacht. Wusste noch gar nicht so richtig, wie es geht. Das hat auch mega gut funktioniert. Und das ging an einfach mega ab und ich habe mich einfach riesig gefreut.
Wie wichtig würdest du sagen, jetzt im Nachhinein war Timing? Weil aus meiner Perspektive, wir haben eben schon Daniel Wellington gesprochen. Ich weiß nicht, ob es gerade zu dieser Zeit war, aber es gab ja in den letzten Jahren, und ich glaube, es war so um 2016, 17, gab es ja einen unfassbar starken Uhrenhype. Gefühl kam auf einmal in unserer Generation, wenn ich das jetzt mal so sagen will. Auf Instagram hat man bei jedem Influencer oder bei jeder Person irgendwie, die aus einem modischen Gesichtspunkt was auf sich heißen lässt, hatte auf einmal eine Uhr. Und die Uhr wurde an sich irgendwie super, super wichtig auf einmal in der Modebranche oder auch in der allgemeinen Bevölkerung. Wie wichtig war da das Timing, dass Sternglas genau dann irgendwie auch ins Leben gerufen wurde, In der Zeit, wo diese Uhr so, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so war, aber so eine neue Renaissance hatte und einen absoluten Hype.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall so, dass es diesen Uhrenhype gab. Vor allen Dingen auch durch Influencer-Marketing, Daniel Wellington, Captain und Sun und Co., die halt dann alle hochkamen und dann alle richtig abgegangen sind. Ich glaube aber, mittlerweile, wenn ich das rückwirkend betrachte, also dieser Hype ist sicherlich ein Stück weit vorbei. Und wir sind da, glaube ich, nie so richtig drin gewesen, glaube ich. Weil irgendwie haben wir, glaube ich, auch ganz andere Kunden als die Brands so. Wir haben halt eher, was man ganz klar sieht, also wir haben auch immer wieder unsere Kunden gefragt, unsere Konkurrenten sind eigentlich so die anderen großen Marken, also nicht großen Marken, sondern die anderen Uhrenmarken, aber die klassischen, also die klassischen deutschen alteingesessenen Marken, das sind eigentlich so...
Kannst du da ein paar nennen?
Ja, vielleicht zum Beispiel ja so Junkers, Iron Annie, Nomos, das sind so unsere IWC vielleicht, könnte man nochmal nennen. Ja, so das sind so die diese klassischen Marken, die halt mit denen wir halt irgendwie in einer Welle schwimmen so.
Du hattest ja eine Webdesign-Vergangenheit. Wie war es dann für dich? War es dann ganz klar, ihr macht euren Shop direkt bei, habt ihr direkt Shopify gemacht? Ich weiß, dass ihr inzwischen auf Shopify seid, aber seid ihr direkt auf Shopify gegangen? Oder inwiefern hat da auch deine Vergangenheit durch dein Webdesign, inwiefern hat dir das geholfen, um Sternklasse von Anfang an irgendwie auch super gut voranzutreiben?
Jetzt wird es richtig spannend, weil die hat mir tatsächlich insofern geholfen, als dass ich ganz genau wusste, durch meine Webdesigner-Tätigkeiten, ich habe halt, also ich glaube auch, also meine Kunden, die wollten damals halt immer sowas wie Magento, das ist so ein Online-System, der absolute Horror. Ich habe damit mehrere Shops gebaut, kriege ich heute noch Albträume.
Wir hatten auch mal Magento und das ist so schlimm. Uah.
Das ist das Schlimmste der Welt. Und ich wusste von Anfang an, hey, pass auf, wenn ich das mache, dann mache ich das Low-Tech. Also mache ich so wenig Programmiereinsatz und Technik wie möglich. Ich bin jetzt Uhrenverkäufer, ich bin E-Commerce-Händler und ich bin kein Webdesigner mehr. Das war von Anfang an mein Credo. Und ich suche mir das einfachste, simpelste Billo-System, das ich am Markt bekomme. Und das war für mich damals Jimdo. Damit hatte ich nämlich schon viele Websites und Shops gebaut. Und ich habe für den Shop genau 3 Stunden gebraucht, nämlich einen Nachmittag. Und dann stand der und der lief super, der lief Bombe. Und genau, und dann habe ich da halt Verkäufe drüber generiert. Ich glaube, ich vermute mal, ich war einer der Jimdo-Shops mit dem größten Umsatz der ganzen Welt, weil das hat keiner gemacht.
Wie lange hast du Jimdo dann tatsächlich auch genutzt? Also wie viele Monate, Jahre?
Ich glaube, ich habe, ja, ein Jahr lang habe ich Jimdo genutzt. Ein Jahr lang. Und wir haben das später auch noch an Bilby angeschlossen und dann liefen die Jimdo-Bestellungen direkt in Bilby rein über eine E-Mail-Schnittstelle. Das heißt, man hat quasi die Bestellbestätigung per E-Mail an Bilby geschickt und Bilby hat die dann eingelesen. Also keine API oder so, also die quasi wie ein Fax oder so, ne? Und total irre. Aber das hat mega gut funktioniert, weil es war Low-Tech, da konnte nichts schief gehen. Das ist halt super Billo gewesen. Und und dann nach einem Jahr bin ich halt zu Shopify gegangen. Und ganz cool, damals hat Ferry Hötzel, der ist heute bei Shopify im Product Management für Deutschland, der hat damals noch als Freelancer den Shop mit mir zusammengebaut. Und und seitdem sind wir bei Shopify und natürlich mega zufrieden. Also ich bin der größte Jünger davon, weil ich glaube halt, wenn man E-Commerce-Händler ist, dann sollte man sich aufs Verkaufen konzentrieren, nicht auf irgendwelche Techie-Kram. Dafür sind die Leute bei Shopify da, da sind die besten Leute, da kann man eh nichts gegen machen. Und das ist auch gut so, man kauft sich das Know-how quasi ein.
Was ja super erstaunlich ist, dass du genau so einen Weg gegangen bist. Also ich finde es jetzt aus so einer Retro-Perspektive, ey, ich ziehe meinen Hut, weil ich glaube, genau diesen Fehler machen ja ganz viele. Die kommen irgendwie aus einer Vergangenheit. Zum Beispiel, ich bin Banker und unser Vorteil war, dass wir direkt im zweiten Monat einen Kredit aufgenommen haben, weil wir wussten, so Finanzierung, da kommen wir her, das ist irgendwie, da können wir unser Business so, da sind wir gut aufgestellt. Und ich hätte jetzt aus dem Gefühl raus gesagt, hey, wenn du ein Webentwickler wärst, dann wolltest du für dein eigenes Ding, wolltest du irgendwie die krasseste Lösung aufbauen, wie auch immer, dass du da angefangen hast mit einem Magento 2 Store oder whatever. Also, dass du schon damals so smart warst und auch so weit gedacht hast und sagst, nein, hey, hier, cut, ich bin kein Webentwickler mehr, sondern ich bin jetzt Uhrenverkäufer, ich habe einen einfachen Fokus. Das finde ich sehr respektabel, dass du da so vorgegangen bist. Kannst du uns was sagen? Im ersten Jahr hat es direkt eingeschlagen wie eine Bombe, sodass du auch gar keine Webseiten dann mehr gemacht hast? Oder hat es schon so eine Übergangsphase gedauert? Hast mal ein paar Uhren gemacht? Ja, wie ist das Ganze dann ins Rollen gekommen und ab wann konntest du dann von dem Ganzen am Ende des Tages auch leben?
Ja, mega gute Frage. Im Prinzip habe ich dann, also gelebt habe ich von dem Ganzen ja schon von Anfang an, weil ja doch mein Webdesigner-Einkommen da eingeflossen ist. Ich habe dann, die Geschichte ging dann weiter, 2016, das nochmal ein Mega-Fail war. Ich habe dann, alle meine Uhren sind kaputt gegangen, weil das Glas, da war ein Produktionsfehler drin. Und ich habe gedacht, die Kunden bringen mich jetzt um, reißen mir den Kopf ab. Aber alle waren mega verständnisvoll. Ich habe dann neue Gläser besorgt und habe alle Uhren kostenfrei umgebaut. Ja, und dann habe ich eigentlich angefangen, weil ich ja wusste, okay, Kickstarter. Also dann stand ich quasi Anfang 2017, im Februar, stand ich halt wieder ohne Ware da, weil die Produktion dauert halt super lange in der Uhrenindustrie. Und hab dann, hatte dann halt keine Ware und halt dementsprechend auch keinen Umsatz. Also das war so im Februar 2017. Und da weiß ich noch, habe ich 3.000 Euro Umsatz gemacht im Februar 2017.
Boah.
Und war richtig scheiße drauf. Und dann ist ein guter Freund von mir gekommen und meinte, mach doch einfach Vorbestellungen, wie bei Kickstarter. Und da habe ich gesagt, oh nee, das kann ich nicht machen und sowas. Ja doch, mach doch einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht und im Februar 2017 hatte ich dann schon 30.000, im März 2017, also einen Monat später, habe ich den Umsatz direkt verzehnfacht. Ich habe Vorbestellungen gemacht, ich habe Facebook-Ads richtig aufgesetzt. Damals noch, ich hatte den Pixel installiert und auf Conversion optimiert, mehr habe ich nicht gemacht. Und direkt verzehnfacht und dann konnte ich im Prinzip auch schon direkt davon leben. Weil bei 30.000 Umsatz als Ein-Mann-Betrieb läuft das dann. Und da bin ich immer noch mega dankbar dafür, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin und auch meinem Kumpel, dass der mir da in den Po getreten hat, das einfach mal zu machen. Und dann habe ich tatsächlich am Ende diese Vorbestellung irgendwie über Monate durchgezogen und hatte am Ende irgendwie 500 oder 600 Bestellungen, die ich ausliefern musste, die versenden musste. Und das war natürlich auch mega für die Finanzierung des Ganzen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Wie du ja auch gerade gesagt hast mit dem Kredit, ich brauchte dann gar keinen Kredit, weil ich halt die Ware finanzieren konnte mit den Vorbestellungen. Das war halt mega.
Brutal. Wir kommen ja auch gleich noch weiter dazu und du hast ja auch mir schon mal erzählt, dass ihr inzwischen immer noch sehr viel über Vorbestellungen macht und limitierte Editionen etc. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Learning. Genau das gleiche haben wir da durchgemacht wie du. Wir haben gedacht, unser Produkt ist ja weitaus unspektakulärer als jetzt deine geilen Uhren, wo ich gesagt habe, ey, die Leute wollen nicht auf uns ihre Socken 2 oder sogar 4 Wochen warten. Wir haben es dann aber auch einfach mal gemacht und es gibt bestimmt ein paar Beschwerden, aber die Vorteile überwiegen absolut. Also wir haben inzwischen auch, wenn wir irgendwo ausverkauft sind, dann setzen wir das Ganze auf Vorbestellung 4 Wochen vorher und dann warten die Kunden. Also jeder, der hier zuhört und irgendwie ein E-Commerce-Startup hat, der setzt es um, Leute. Also es ist super gut, vor allem aus einer natürlich Umsatzgesichtspunkten, aber auch vor allem aus Finanzierung und Liquidität ist es einfach ein super, super geiles, aber auch einfaches Tool, mit Vorbestellung zu arbeiten. Wie ist die Reise dann weitergegangen? 2017, du hattest im März 30.000 Euro Umsatz angesprochen, ein Mannunternehmen, da kann man natürlich super von leben. Wie viel Umsatz hast du dann im Jahr 2017 gemacht und hast du dann im Laufe der Zeit auch weitere Mitarbeiter irgendwie eingestellt oder bist du relativ lange als One-Man-Show irgendwie weitergefahren?
Ja, genau. Wie ging die Reise dann weiter? Ich habe dann angefangen, so die ersten Leute einzustellen, erstmal noch Freelancer. Also man muss wissen, ich habe eigentlich die Philosophie gehabt, das Ganze weiter so als, also vielleicht hast du schon mal von diesem Buch Solopreneurship oder sowas gehört. Mhm. Das war eigentlich so das Mindset. Ich wollte halt eigentlich gucken, dass ich halt Günter Faltin-mäßig Kopfschlägkapital, dieses andere Buch und 4-Stunden-Woche, also ich war da mega drin, ich bin auch heute noch riesen Fan von den Büchern, dass ich halt möglichst möglichst kapitalarm, infrastrukturarm, low-tech halt unterwegs bin und auch möglichst alles irgendwie über Komponenten, also Freelancer, dazuschalte. Hatte sich dann aber relativ schnell erledigt, weil das natürlich auch nicht super gut funktioniert hat, weil irgendwann haben die Freelancer fast Vollzeit für mich gearbeitet und hat irgendwie auch keinen Sinn mehr gemacht. Und vor allen Dingen, dann kriegt man ja auch Ärger mit der Rentenversicherung. Also ich bin da mittlerweile von weg mit Freelancern, außer das ist jetzt jemand, der halt auch für 10 andere Kunden oder für 20 andere arbeitet, weil das geht einfach in Deutschland nicht über eine längere Zeit. Aber auf jeden Fall hatte ich dann so ein paar Freelancer. Und dann ist Anfang 2017, Mitte 2017 auch der Henning mit reingekommen. Der ist heute auch Co-Founder bei Sternglas. Henning hat dann erst so ein bisschen mit der Buchhaltung so begonnen, weil die hatte ich halt komplett vernachlässigt. Also ich habe keine Buchhaltung gemacht. und hatte einfach nur einen riesen Haufen, wo ich alles draufgelegt habe. Und ja, Henning ist heute, müsst ihr euch auf jeden Fall unbedingt mal kennenlernen demnächst, heute Co-Founder. Und 2018 ist er dann auch richtig Vollzeit eingestiegen als Co-Founder und CFO halt. Und es sind dann auch 2017 sind noch nicht so viele Leute reingekommen, aber 2018 haben wir dann Anfang 2018 in Hamburg ein Office gemietet und dann sind auch relativ viele Leute reingekommen als Praktis, Werkstudis, die halt heute auch schon fest im Team sind und teilweise sind manche schon drei Jahre da. Clara ist schon über 3 Jahre da. Jan auch. Also sind echt mega viele Leute reingekommen, die jetzt auch schon lange da sind. Und mittlerweile sind wir irgendwie so zwischen 21 und 26, je nachdem, ob gerade Weihnachtsgeschäft ist oder normale Saison. Genau.
Wahnsinn. Also ist ja unglaublich zu sehen, wie sich das in den letzten Jahren da entwickelt hat. Wir sprechen ja auch immer in unserem Podcast viel über Marketing. Du hast jetzt schon ein paar Mal angerissen, Jimdo erst einen Shop gebaut, dann auf Shopify gewechselt. Aber eine Sache, die euch im Vertrieb die ganze Zeit sehr intensiv begleitet hat, so wie ich das raushöre, sind und waren bis heute Facebook-Ads, richtig?
Auf jeden Fall. Also bin selbst riesen Facebook-Ads-Fan, habe das am Anfang selber gemacht. Heute macht das die Clara bei mir im Team bin heute noch riesen Fan von dem Format, weil man einfach so geile Geschichten erzählen kann, weil man richtig geilen Content bauen kann, weil Social-Media-Werbung einfach mega Spaß macht. Und darüber sind wir auf jeden Fall, das ist so der wichtigste Traffic- und Umsatzkanal ist Facebook, auf jeden Fall mit Abstand.
Wie viel Prozent vom Online-Shop-Umsatz macht Facebook-Ads auch heute noch aus? Also um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wichtig das für euch ist?
Das ist schwer zu sagen, weil die Attribution ja heute ein bisschen schwieriger ist. Vor allen Dingen bei uns, weil wir haben sehr lange Customer Journey, also bis die Kunden bei uns kaufen, vergehen 30 bis 90 Tage. Das kann man dann eigentlich gar nicht mehr tracken. Aber ich würde sagen, dass immer noch so die Hälfte vom Umsatz über Facebook kommt.
Du hast es gerade angesprochen. Ihr seid genau das Gegenteil wie wir. Die Customer Journey ist bei euch super lang. Wir sind im Vergleich zu euch. Ja. Wir liegen irgendwie an der Kasse und ich nehme das Produkt mal schnell mit. Ah, Socken brauche ich, Unterhosen brauche ich. Bei euch genau das Gegenteil. Es geht viel über Inspiration. Ah, ich finde die schön. Dann sehe ich die mal da, mal da. Wie würdest du so einen klassischen Verkaufsprozess oder eine Kaufentscheidung von einem Kunden beschreiben? Ist es genau so, ich sehe das mal bei einem Influencer, dann über eine Ad? Wie ist so, zumindest so, wie du dir das in deiner Welt vorstellst und wie auch euer Marketing ausrichtet, wie ist so dieser Kaufprozess eines klassischen Kunden?
Boah, ja, das ist echt schwer zu sagen. Aber ich stelle es mir so vor, dass der irgendwann mal eine Facebook-Ad sieht, aber wahrscheinlich relativ unterbewusst, oder eine Google-Ad, und dann irgendwann mal wieder eine sieht und dann, ach, wo kommen die denn her, was machen die so? Und dann vielleicht mal sich tiefer damit beschäftigt, und dann, glaube ich, gibt es so ein Ping-Pong aus, ich gucke mal auf der Website und überlege mir, dass ich vielleicht die Naos gerne hätte, dann lese ich vielleicht mal einen Blogartikel bei einem Blogger oder bei einem Online-Magazin, und dann beschäftige ich mich erstmal 2 Wochen gar nicht mehr damit, weil keine Ahnung, mich gerade irgendwie andere Themen interessieren, und dann kauft man irgendwie aus einem Impuls heraus an irgendwie, ja, was ist so unser typischer Tag, donnerstags um 11, so unser typischer Shopping-Tag, irgendwie so kurz vor der Mittagspause. Morgens, ja, tatsächlich.
Krass, also habt ihr morgens oder vormittags habt ihr immer eure Sales Peaks und dann auch wirklich an so einem Donnerstag?
Ja, tatsächlich an so einem Wochentag irgendwie um, ja, 11 Uhr oder um 16 Uhr. Das sind so die besten Stunden irgendwie.
Wahnsinn. Wir haben ja vorhin auch schon über diesen Uhrenhype gesprochen. Diese Welle, würde ich sagen, ist jetzt heutzutage nahezu vorbei. Jetzt ist es eher, leben wir eher in einer Welt, wenn ich mich auf mich selbst achte. Man hat entweder eine Apple Watch gefühlt, also irgendwie eine Smartwatch, die dir dann noch sagt, wie viele Schritte, wie dein Blutgehalt und keine Ahnung, was alles ist. Oder viele jetzt in meinem Alter, wenn ich auf Freunde schaue oder irgendwelche Hype-Kids, da ist gerade ein unfassbarer Trend zu sehen in Richtung dieser ganzen sehr, sehr teuren Uhren. Also eine Rolex, Audemars Piguet. Ich kenne mich ja selber nicht so aus, aber gerade durch diese ganze YouTube-Szene, die ja auch sehr materialistisch aktuell unterwegs ist, die dann zeigen, hey, ich habe die Uhr, ist so aus meiner Außenwahrnehmung, Uhrenwahrnehmung sage ich schon, hätte ich jetzt gesagt, entweder trägt man irgendwie gefühlt heutzutage eine Apple Watch oder dann eine richtig krass teure Uhr für ein paar tausend Euro. Stimmst du mir dazu? Oder wie sieht so der typische Kunde für euch aus in so einer heutigen Zeit, wo viele Leute ja eine Apple Watch tragen?
Ja, eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also die beiden Trends sehe ich auf jeden Fall auch. Entweder super Luxus, also Rolex, AP und sowas. Wie dieser Trend entsteht, das kann ich mir nur so erklären, dass halt das Auto als Statussymbol immer unwichtiger wird, weil man sich einfach, also viele junge Menschen sich weniger mit Autos bewegen, weil man eher in der Stadt unterwegs ist und deswegen die Uhr als Statussymbol zugenommen hat, natürlich auch durch das ganze Thema Gangster-Rap, Deutsch-Hip-Hop, wo immer wieder von Rolex-Uhren und APs gesungen wird, dass das halt einfach so, eine Rolex war so vor 30 Jahren noch so das typische Statussymbol von so einem golfenden Arzt, Dr. Med Dent, der so auf dem Golfplatz stand und seine Rolex anhatte, und wahrscheinlich war damals das Coole, andere Leute haben so gedacht, das ist so eine Uhr, und die Kenner, die wussten halt, oh, der hat hier die Royal Oak Turtle, was auch immer am Arm. Man merkt schon, ich bin eher nicht so der Luxustyp. Also deswegen habe ich auch Sternlass gemacht, weil ich auf dieses bezahlbare Design stehe. Aber ja, es gibt diesen Mega-Luxus-Hype und der ist auch echt krass und ich glaube halt primär durch Deutschrap entstanden. Und dann gibt es natürlich diesen Apple Watch-Hype. Thema Selbstoptimierung, Sport, ich will mehr Sport machen, ich kaufe mit einer Apple Watch, habe ich auf jeden Fall schon oft so gehört. Ja, das sind natürlich für uns schon Probleme und so eine richtige 100%ige Antwort habe ich darauf ehrlich gesagt auch nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, viele von den Luxuskäufern, wenn sie ein bisschen älter sind, kaufen dann auch bei uns, weil sie sagen, weil sie die Story cool finden und weil sie Uhren mögen und weil natürlich dann eine Sternglas Automatikuhr neben einer Rolli halt eben mal so man so mitnimmt. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und wie sich das in Zukunft entwickeln wird, also kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht wird es irgendwann auch nochmal eine Luxusuhrenmarke kommen, die da irgendwie entsteht. Ist aber sehr schwierig, weil eben vieles auf Traditionen beruht. Apple Watch und Smartwatch, meine Vermutung, dass das auch relativ bald so MP3-Player-Niveau erreichen wird. Also früher weiß man ja noch, so ein MP3-Player lag so bei Mediamarkt für 19,99 Euro, so in so einer Double-Kiste. Da werden sicherlich auch bald irgendwie Smartwatches liegen. Sicherlich keine Apple Watch, weil Apple ist dafür viel zu hochwertig. Ja, wird uns weiter begleiten. Und ja, ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich dann damit zurechtkomme, ne, mit meinen Öhrchen. Also ich halte natürlich dran fest.
Hast du da so eine Zukunftsprognose oder was ihr auch wirklich macht, geht ihr jetzt mehr in die limitierte Richtung rein oder auch eher hochpreisiger, weil ihr merkt, so dieses Segment rund um Daniel Wellington, Uhren zwischen 1 und 200 Euro, da ist das Marktumfeld einfach super schwierig geworden? Oder wie ist da eure, sag ich mal, eure Strategie für die Zukunft?
Genau, wir haben uns natürlich auch da schon viele Gedanken drüber gemacht und wir wollten eigentlich unter der Marke Sternglas oder wollen auch noch andere Produkte platzieren. Das ist aber mega schwer, weil wir halt in einen Topf geschmissen werden mit den traditionellen Marken, mit den traditionellen deutschen Marken. Und da haben halt einfach andere Produkte keinen Platz. So, wir haben halt letztes Jahr mal einen Versuch gestartet mit allen möglichen Produkten. Wir haben Bauhaus-Poster gemacht, wir haben auch so Armbänder gehabt, so Bauhaus-Armbänder. Aber das hat leider nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Auch ein bisschen schade, weil wir mega viel Energie, auch mein Team, meine Designer, meine Produktentwickler mega geile Arbeit geleistet haben und da richtig was auf die Beine gestellt haben. Genau, und ja, Ziel ist eigentlich, dass wir da noch irgendwie irgendwas platzieren. Jetzt arbeiten wir zum Beispiel noch an einem Portemonnaie, das nochmal ein hochwertiges Portemonnaie von Sternglas und schauen mal, ob das irgendwie für uns funktioniert. Und ansonsten rein unternehmerisch wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch unter ja, der Sternglas GmbH noch eine zweite Brand machen.
Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
Genau, habe ich noch gar nicht erzählt. Es soll noch eine zweite Brand kommen. Ich weiß aber noch nicht, was es wird. Einfach um sich noch ein bisschen, die dann auch nichts mit Uhren zu tun hat, einfach um, damit wir uns noch mal ein bisschen breiter aufstellen, weil natürlich unklar ist, wie es in der Zukunft weitergeht, gerade mit dem Smartwatch-Thema. Also das Luxusuhren-Thema, das ist eher eine Hilfe für uns, weil wenn die Leute sich für Uhren interessieren, ist mega, aber wenn alle eher in Richtung Smartwatch gehen, dann ist das schon ein Problem. Und ansonsten setzen wir auf jeden Fall weiter auf Editionen und auf spannende ja, Automatikmodelle. Da ist auf jeden Fall noch mega viel, was wir auch noch machen können. Und so schnell wird die Uhr auch nicht aussterben. Man darf ja nicht vergessen, dass es auch in den 80er Jahren schon diese Quarz, dieses Thema Digitaluhr gab. Also 80er, 90er, Casio-Uhren, Digitalanzeige. Und es hat die Uhr ja auch irgendwie überlebt. Also wird die Uhr das jetzt auch irgendwie überleben.
Ja, ich muss auch selber sagen, ich trage zwar, also ich habe eine Apple Watch, ich bin kein Uhrenträger, aber wenn, trage ich eine Apple Watch. Aber ich bin ein krasser Apple-Jünger und feiere das extrem. Aber so einen richtigen Mehrwert hat wirklich, muss ich sagen, die Apple Watch nicht. Also man liest da drauf jetzt, man telefoniert nicht darüber, man macht darüber jetzt keine Textnachrichten. Klar, beim Sport irgendwie den Puls anzuzeigen und so ist cool, aber ich finde, das gab's auch schon davor. Daher bin ich mir jetzt, ohne da groß abzuschweifen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das Thema so Smartwatch, man zwischendurch hat man ja gedacht, okay, bald wird es keine Smartphones geben, sondern du machst irgendwie alles nur an deinem Handgelenk. Ich glaube, da wurden wir alle eines Besseren belehrt, weil man merkt so, hey, die Bildschirme werden immer größer, du hast keine Lust, da klein rumzufummeln. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht so bullisch, was die Zukunft der Smartwatch bedeutet. Also ob es jetzt in 10 Jahren normal ist, dass jeder nur noch eine Smartwatch trägt, da sehe ich noch nicht den krassen Mehrwert. Es gibt für mich noch nicht den einen Gamechanger, wenn mich jemand fragen würde, warum sollte ich eine Apple Watch mir holen, würde ich sagen, ey, ist cool, gerade für den Sport und keine Ahnung was, aber ist für mich kein Must-Have, so ohne das Ding kannst du nicht mehr leben, wie es jetzt bei einem iPhone vielleicht so ist.
Ja, da gebe ich dir absolut recht, und was auch noch ein Nachteil in so einer Smartwatch ist, was man auch schnell vergisst, also wenn man sich da zum Beispiel so WhatsApp-Nachrichten drauf anzeigen lässt, ne, man kann das ja auch ausstellen, Notifications und so weiter, aber es gibt ja auch einfach echt Nachrichten, die, wo man ganz froh ist, dass man die vielleicht in einer bestimmten Situation nicht sieht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie man hat Stress mit jemandem oder Streit und man ist gerade irgendwie gut drauf, ist gerade vom Laufen wieder da, ja, mega voller Energie, und dann kriegt man plötzlich so eine Message so auf die Apple Watch. Und also ich habe auch viel ausgestellt bei mir, aber das kann einen halt auch direkt wieder runterziehen. Und ich glaube, also ich habe auch viel mit Stress immer mal zu kämpfen, und ich glaube, viele andere Menschen auch. Und da ist eine Smartwatch natürlich jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn man dann halt auch noch das Ganze auf sein Handgelenk bekommt oder so, ne? Also ich habe immer so eine, wir haben so eine Ad gemacht, mega geile Ad. Da sind so zwei Bilder drauf. Einmal die Sternglas, wo halt nichts ist. Und daneben ist so ein Bild von der Apple Watch, wo drauf steht, Chef, also schickt eine Nachricht, Chef, bei WhatsApp, wo ist meine Präsentation? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Um das halt irgendwie so zu verbildlichen, dass halt so eine Smartwatch auch so ein bisschen einen so stressen kann.
Hat die Ad gut funktioniert?
Jein. Sie hat echt gute Conversions gebracht, aber es waren über 300 Kommentare darunter mit wütenden Leuten, die gesagt haben, hey, basht mal nicht so gegen die Smartwatch. Und ganz vielen Leuten, die geschrieben haben, hey, guck mal, man braucht gar keine Uhr. Alles Quatsch. Und dann haben Leute einfach ihre nackten Handgelenke gepostet. 50 Leute oder so, richtig, richtig krass. Ich habe mich mega über das Engagement gefreut. Ich glaube, die Leute, die meine Kollegen und Kolleginnen, die beantworten mussten, die Kommentare waren not so amused, glaube ich. Aber gut, also ja, muss man natürlich immer überlegen, ob, wenn man polarisiert und halt ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen die Leute ein bisschen ärgert,
ja.
Manche, ob das gut oder schlecht ist, ne, für eine Ad.
Voll. Kannst du schon was zur neuen Marke sagen? Wird es dann eher in eine Fashion-Richtung gehen, wo ich jetzt auch fast Uhren ansiedeln würde, Fashion-Accessoire-Richtung, oder wird es was komplett anderes werden?
Ich weiß es tatsächlich. In alle Richtungen sind wir am Überlegen. ich kann es echt noch nicht sagen, weil ich selber noch gar nicht weiß, weil jetzt kommt wieder das, weil ich mich selber schon wieder, weil ich mich wieder nicht richtig entscheiden kann.
Was steht denn zur Auswahl?
Wieder am Anfang. Ja, weil wenn man dann erstmal guckt, was alles geht, und ich meine, wir beide, du hast ja auch jetzt so viel Erfahrung, du weißt ja, was man alles produzieren kann und so weiter, und man hat ja unendlich viele Möglichkeiten, also keine Ahnung, ich könnte auch Regenschirme machen, aber dann kommt eben wieder dieses, ey, was macht man jetzt, und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, und dann ist man irgendwann wieder völlig verwirrt, aber ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn da irgendwas kommt.
Geil, ich glaube auch, würde, keine Ahnung, in der Hypothese, wenn heute ein Investor kommen würde, die Firma wegkaufen und ich müsste morgen eine neue Firma machen, ich glaube, das ist so, so schwierig, man hat jetzt auch so viele Probleme gesehen mit, hey, wie sind die Margen, Retourenquoten, es darf nicht zu groß sein wegen Versandbock. Also man weiß jetzt inzwischen so viele Abers und so viele Probleme, die auf einen zukommen, wo man jetzt jede neue Idee sich selber auch so schlecht machen kann, weil es dann immer, ah nee, da ist, glaube ich, die Retourenrate zu hoch. Ah nee, das ist vom Sandvolumen, ist einfach zu groß. Das geht dann vielleicht nicht auf Amazon. Und daher kann ich mir diesen Findungsprozess irgendwie von der zweiten Idee, größeren, stelle ich mir auch unfassbar schwierig vor.
Ja, genau, ey, ich kann dir nur recht geben, weil genau das sind natürlich die Gedanken, die bei uns auch jetzt durch den Kopf gehen. Zum Beispiel, was bei uns, bei unserem Geschäftsmodell halt ein Riesenproblem ist, sind halt die hohen Warenkörbe, ne? Die sind zwar auf der einen Seite cool, aber das führt auch, also der Sales-Cycle ist halt super lange, die Customer Journey ist lang, dadurch kriegt man nicht so viele Impulskäufer, dadurch funktionieren ja auch Ads am Ende nicht so gut, weil die sind auf schnelle Verkäufe ausgelegt. Jetzt erst recht, wo Facebook das Attributionsfenster von 28 auf 7 Tage gesenkt hat, haben wir noch mehr Druck, dass wir, sage ich mal, irgendwie, dass es noch schwieriger geworden ist, das überhaupt zu messen. Und deswegen ist natürlich sowas, wo ich denke, boah, bitte mal ein Produkt, das irgendwie nur 50 Euro kostet und nicht immer gleich so ein riesen Brocken ist für den Kunden und die Kundin, sondern was man irgendwie, wo auch mal ein Impulskauf möglich ist. Und auch zum Beispiel Wiederkaufsrate, ne, wo man immer wieder was von braucht. Ihr habt natürlich genau das. Ihr habt günstigen Einstieg und ihr habt immer geile Wiederkaufsraten. Und das ist natürlich mega für ein Business. Wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich natürlich den Vorteil, dass ich halt irgendwie kaum Lagerplatz brauche, eine hohe Warenkörbe habe. Wir haben auch eine 800-Euro-Uhr gehabt, hat sich auch viel verkauft und so weiter. Also ja, aber man weiß halt viel zu viel, als dass man noch so blauäugig einfach was auswählt. So, ne?
Voll geil, ey. Super, super spannend. Jetzt letzte Frage wirklich für den Podcast. Ich weiß, ihr habt auch viel Einzelhandel ausprobiert. Dann kam Corona. Wie ist der Stand der Dinge beim Einzelhandel und wie wichtig ist der aktuell oder auch in der Vergangenheit und wie sieht es da auch in der Zukunft aus? Weil wir sind hier alle, die hier zuhören, sind, ich glaube, 95% sind irgendwie E-Commerce-Händler und da ist es, glaube ich, mal super spannend zu hören. Du hast den Schritt ja gewagt und irgendwie auch positiv geschafft, von einem E-Commerce-Händler zu einem eher Omni-Channel-Ansatz zu kommen.
Ja, genau. Also genau, da hatten wir letztens schon mal drüber gequatscht. Wir haben aktuell, also 2019 haben wir uns entschieden, auch in Retail zu gehen. Ich habe damals die Chance gehabt, mit einem total coolen Typen, dem Dirk, zusammenzuarbeiten. Der ist bei uns ins Team gekommen. Und der hat 25 Jahre Erfahrung in der Uhrenbranche. Und der hat dann gesagt, alles klar, wir machen das. Wir bauen ein Netz aus Retailern auf. Und Stand heute haben wir, glaube ich, 260, 270 Retailer in Deutschland, Österreich, USA, UK. Also wir haben tatsächlich auch in USA mittlerweile schon 18. Krass. ja, richtig krass. Einfach mega Glück gehabt, mega gute Leute, mega gute irgendwie, ja, einfach von hier, von da irgendwie zu echt guten Leuten gekommen, echt guten Vertriebspartnern. Eigentlich muss man sagen, war letztes Jahr ein Top-Jahr im Retail. Also wir sind richtig cool gewachsen, weil natürlich eine Marke, die online stark ist, im Retail halt auch viel besser funktioniert, weil Kunden suchen halt bei uns auf der Händlersuche nach ihrem Händler in der Nähe, gehen dahin, gucken sich das an und unsere Händler sind echt überrascht, dass halt wirklich da Leute klingeln oder nicht klingeln, sondern in den Laden kommen und sagen, hey, ich will mir Sternglasuhren angucken, zeigt mir die doch mal. Und dass wir da halt einfach richtig coole, gute Händler. Also man ist ja vielleicht so ein bisschen Einzelhandel, ist ja auch nur noch dominiert von so großen Ketten, aber es gibt noch super viele kleine Händler, gerade auf dem Land, gerade in Süddeutschland, die einfach einen mega coolen Job machen und wo es einfach echt krass viel Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Und jetzt nochmal die Frage, was war, wie Corona unserem Retail geschadet hat?
Ja.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr gar nicht so, aber dieses Jahr hat es uns dann auch getroffen. Also es sind auch leider ein paar Leute bei Sternglas in Kurzarbeit im Retail, weil da einfach gar nichts mehr geht. Also seit Weihnachten der Lockdown gekommen ist, ist da auch nichts mehr passiert, weil völlig klar, welcher Händler hat jetzt noch Geld und Kapital, irgendwie in eine neue Marke zu investieren. Aber so seit 2 Wochen kommen auch tatsächlich wieder neue Händler. Also wir haben, glaube ich, jetzt schon 5 neue Händler in den letzten 2 Wochen, obwohl die immer noch im Lockdown sind, obwohl die nur Click and Meet haben, weil die Händler sich natürlich auch fragen, welche Marke verkaufe ich jetzt, weil halt Stern das mehr gut funktioniert und weil sich das halt mittlerweile auch rumgesprochen hat in der Uhrenbranche, dass Sternglas echt im Retail richtig gut funktioniert und guten Umsatz bringt für die Händler. Also das hätte ich zum Beispiel auch nie gedacht, tritt mich ein Pferd, dass Sternglas im Handel echt eine richtige Top-Marke ist. Bei manchen echt die beste Uhrenmarke, die sie verkaufen. Ultra happy, weil wir halt auch teilweise echt viel besseren, wir liefern schneller, wir haben teilweise einen besseren Kunden, Reparaturservice, wir sind kulanter, freundlicher, wir liefern denen Marketingmaterial, die können, keine Ahnung, unsere Ads sich runterladen und selber schalten oder sowas. Und ja, das ist einfach krass, was man da an Symbiose erzeugen kann mit diesen beiden Kanälen.
Wie viel Prozent vom Umsatz macht dann so ein Einzelhandel, würdest du sagen, in dem Jahr 2021 aus, wenn jetzt nicht Corona wäre? Also wenn es ganz normal gelaufen wäre
oder läuft? Ja, so 20-25%.
Okay. Ja. Kannst du noch einen Indiz dafür geben? Die Frage muss ich leider immer stellen. In was für einem Umsatzvolumen bewegt sich denn Sternglas im Jahr 2020? Ja.
Im letzten Jahr?
Ja.
Was ist das? Siebenstellig, ne? So im mittleren siebenstelligen Bereich.
So, Dustin, es war mal ein Fest. Wunder, geil, schön, dass du da warst. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Auch Hammer, dass wir mal so ganz in Ruhe gesprochen haben, muss man wirklich sagen. Ich deine ganze Story von Webentwickler, Schülerjob bis hin dann zur eigenen Uhrenmarke finde ich super inspirierend. Vor allem, dass du so produktobsessed bist, dass du wirklich irgendwie 5 Jahre auch getüftelt hast an deiner Uhr und dass du so ein sehr leidenschaftlich mit deinem Produkt bist. Das sage ich ja immer wieder im Podcast. Das fehlt mir oftmals so bei Snox, dass Felix und ich leider nicht so eine Leidenschaft für unser Produkt haben, sondern für uns war es irgendwie eine Opportunity und wir haben das umgesetzt. Und da kann ich einfach viel von dir lernen und kann mir super viel von dir abschauen. Schön, dass du da warst, Dustin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Leute, schaut bei Sternglas vorbei. Ich will auch nochmal Danke sagen an Dustin. Er hat nämlich meiner Mutter und auch Felix, seiner Mutter, hat er eine Sternglas-Uhr zur Verfügung gestellt. Und es ist so, so süß. Das ist wirklich Real Talk. Daraus könnte man auch mal eine Facebook-Ad machen. Meine Tante und meine Mutter hatten an Weihnachten beide ganz stolze Uhr an. Zu besonderen Anlässen ziehen sie nämlich immer ihre Sternglas-Uhr an. Und es ist immer goldig, wenn sie sich schön schick gemacht haben, ihr Schälchen an und keine Ahnung was. Dann kommt auch die Sternglas aus dem Schrank und fand ich sehr, sehr amüsant. Das sollte ich dir unbedingt noch am Ende erzählen. Und ja, in dem Sinne, Dustin, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und bin gespannt, was jetzt deine zweite Marke wird.
Jo, cool. Ach, mega süße Story auf jeden Fall. Ganz lieben Dank. Ja, ich sage auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich ein bisschen was erzählen durfte hier im Podcast. Habe mega Spaß gemacht. Ich liebe Podcasts. War total schön, das nochmal zu erzählen. Und ja, an alle Botschaft, an alle, die was gründen wollen, tut es, macht es, zieht's durch. Und ich feiere jeden, der es durchzieht. Und ja, Johannes, euch, ich bin ja sowieso ein Riesenfan, ich habe nur Snox-Socken und
jawohl, Junge!
Auf jeden Fall. Ja, ganz lieben Dank, dass ich sprechen durfte und schönen Abend.
Ciao, ciao, macht's gut, Leute.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.